und herzlich willkommen zu Folge 69 des Physible Podcasts. Wir freuen uns immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge hatten wir Professor Dr. Thomas Weiß zu Gast. Er ist Neurophysiologe und Professor am Lehrstuhl für klinische Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und er beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit dem Phantomschmerz. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was Phantomschmerzen sind, wie sie entstehen und welche Therapieansätze es medizinisch und physiotherapeutisch gibt. Und dabei haben wir auch wieder einige spannende Themen nochmal im Detail beleuchtet, über die wir auch schon in früheren Podcast-Folgen gesprochen haben, darunter unter anderem die Rolle der kortikalen Reorganisation bei Schmerzerkrankungen. Herausgekommen ist wieder eine super spannende Folge und auch eine passende Fortsetzung zu unseren letzten Folgen, in denen es jetzt ja viel um neurowissenschaftliche Themen rund um Schmerz ging. Bevor es losgeht, wie immer noch etwas Werbung in eigener Sache. PhysiWip ist für uns ja immer noch ein großes Hobby mit dem Ziel, mehr Wissenschaft in die Physiotherapie zu bringen. Damit wir auch hier weiter langfristig viel kostenlose Inhalte produzieren können, schaut doch mal bei unseren Fortbildungen vorbei oder kauft euch zum Beispiel einen Zugang zu unserem E-Learning-Kurs zum Thema Kreuzbandrehabilitation. Das unterstützt uns sehr, unsere Arbeit hier langfristig fortzusetzen. Vielen Dank dafür und damit wünsche ich euch jetzt wie immer viel Spaß und eine erkenntnisreiche Zeit hier im Podcast. Diesmal mit Professor Thomas Weiß zum Thema der Phantomschmerzen. Alright, dann hallo an alle zusammen. Grüß dich Thomas, herzlich willkommen im Physio-Podcast. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo. Grüß dich. Ja, ich freue mich auch, mit bei euch zu sein.
Ja, sorry, ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir freuen uns sehr. Noak, wie geht's dir?
Ja, Fieber steigt, aber noch funktioniert mein Gehirn ein bisschen.
Ja, hat ja nur den Tag zugenommen.
Ja. Oh, dann gute Besserung.
Dankeschön.
Wir haben heute wieder ein Thema, was, glaube ich, ein bisschen eine Exkursion für uns ist in den Bereich, wo wir jetzt als PraktikerInnen noch nicht so super viel mit zu tun hatten. Worauf freust du dich bei dem Thema Phantomschmerz?
Also ich muss sagen, ich habe da, glaube ich, klinisch noch nie Kontakt zu gehabt. Auf jeden Fall kann ich mich nicht dran erinnern. Aber es ist halt einmal gern genommen, um halt so Schmerzphysiologie zu erklären, wird das immer gerne genommen. Und ich glaube, da kann uns das auch viel verraten, wie denn eigentlich Schmerz verarbeitet wird etc. oder was da auch schiefgehen kann.
Ja, ich habe, glaube ich, selber nur eine einzige Patientin mal gehabt, bei der es in die Richtung ging, wo ich auch eine Spiegeltherapie gemacht habe tatsächlich. Aber das ist auch schon eine ganze Zeit lang her. Von daher freue ich mich sehr, dass wir jetzt heute da mal ausführlich drüber sprechen. Thomas, magst du dich für unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen einmal selber vorstellen?
Ja, also ich bin Thomas Weiß. Ich arbeite in Jena am Lehrstuhl Klinische Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität, bin im Bereich Schmerzforschung unterwegs, hatte mehrere Projekte zu Phantomschmerz. Das ist vermutlich das, weshalb ihr mich auch zu dem Thema eingeladen habt. Ansonsten, ich habe Medizin studiert und Biokybernetik in Moskau, was verrät, dass ich im Osten sozialisiert bin und bin dann direkt nach Jena gegangen, habe am Lehrstuhl für Physiologie gearbeitet, bin auch Facharzt für Physiologie mit einer Spezialisierung Neurophysiologie. Ja, und irgendwann, so kurz vorm Habilitieren, glaube ich, hat mich dann ein neuer Lehrstuhlinhaber auch nicht allzu lange nach der Wende angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in der klinischen Psychologie zu arbeiten und auch biologische Grundlagen der Psychologie mitzulehren. Und so bin ich dann hier an den Lehrstuhl gekommen und jetzt inzwischen dort seit langer Zeit inventarisiert sozusagen.
Biokybernetik, was ist das?
Biokybernetik ist so Anwendung der Kybernetik in der Medizin, war zumindest die Idee. Das war auch so der Anlass, warum ich dort studiert habe. Das gab es nämlich nur in Moskau. Und meine Vision damals war, dass ich so Operationen zum Beispiel am Auge mittels Computer und Maschinen besser machen wollte, als das zum damaligen Zeitpunkt vom Menschen realisierbar war. Also etwas, was man heute tatsächlich realisiert hat, wenngleich ich das nicht realisiert habe. Ja. Aber so war die Idee.
Ich habe auch in der Vorbereitung gesehen, dass du Facharzt für Physiologie bist. Das wusste ich gar nicht, dass es das so gibt. Ist das etwas, ein Facharzt, der eher dann auf Forschung ausgerichtet ist oder wie sieht das aus?
Ja, der, was heißt in der Forschung? Der ist halt in der Physiologie, das heißt, du hast die normalen Lebensvorgänge, die dort untersucht und beschrieben werden. In der Regel sind das Leute, die also in der Vorklinik der Medizin arbeiten und deshalb auch zum Großteil Forschung machen.
Und wie kam so dein Interesse für den Schmerz und für den Phantomschmerz?
Ja, das ist, glaube ich, ein längerer Weg gewesen, weil meine Karriere fing sozusagen so ein bisschen an mit Grundlagenforschung zu Lernen und Gedächtnis. Und habe das sogar im Tierexperiment teilweise gemacht und habe das dann später in der Physiologie im Hochleistungssport gemacht, was auch sehr interessant war, wo man also, wir hatten ja hier in Thüringen und haben immer noch herausragende Bobler und Rodler und wir hatten auch Ringer, die sind nicht mehr ganz so gut. Und dort war halt die Frage, wie man Lernprozesse optimieren könne und dort habe ich halt so ein bisschen mitgearbeitet und später auch durch den Übergang und ziemlich stark beeinflusst durch die Arbeiten von Hertha Flor zu kortikaler Reorganisation, also wieder Gedächtnis sozusagen, auch eben bei Phantomschmerzpatienten, aber nicht nur bei denen, sondern wir haben da also auch bei chronischem Rückenschmerz und Ähnlichem geschaut. Das heißt, diese kortikale Aktivierung und Umorganisation, das war das, was mich sozusagen immer extrem interessiert hat und wo ich auch Möglichkeiten gesehen habe, wie man vielleicht therapeutisch irgendwas unternehmen kann.
Ich habe sonst auch gesehen in der Vorbereitung, dass du einige Artikel zusammen auch geschrieben hast mit Hanulu Mayoki und auch schon mal hier in der Physiopraxis auch schon mal den einen oder anderen Artikel veröffentlicht hast. Wie ist denn da deine Verbindung zur Physiotherapie?
Ach, das ist ganz interessant. Es ist, glaube ich, fast 20 Jahre her. Da bin ich mal von Rosi Harrer, die damals verantwortlich war im Thieme Verlag für die Physios und die ganze Physiolinie, zu einem Vortrag eingeladen worden. Und da ging es auch um so Lernprozesse und im Zusammenhang eben mit Schmerz, mit Erkrankung, aber eben auch mit Physiotherapie. Und ich weiß nicht warum, Rosi hat das so gut gefallen, offenbar, dass sie mich als nächstes eingeladen hat, dass ich da bei einem größeren Lehrbuch mitgeschrieben habe. Und im Rahmen dieser Arbeit bin ich dann eben auch mit Hanu und anderen zusammengekommen. Und als dann die Zeitschrift im Thieme Verlag der Schmerzpatient, das dürfte man ja heute nicht mehr, müsste ja dann wenigstens Schmerzpatient Doppelpunkt-In heißen, ja, da gegründet wurde, hat man mich gefragt, ob ich nicht im Herausgeberstab mitarbeiten möchte, weil ich diesen Bereich so Physiologie, Psychologie bis hin eben zur Physiotherapie irgendwie ein bisschen überblicke. Ja, um das. Auf die Art und Weise sind wir da zusammengekommen und dann haben sich an verschiedenen Stellen immer wieder Interaktionen ergeben, weil Hanu zum Beispiel Exercise-Induced Hypoalgesia untersucht hat, also so trainingsinduzierte Schmerzreduktion. Und wir haben das auch gemacht und dann lag es irgendwo mal nahe, auch gemeinsam Artikel zu schreiben. So ist das zustande gekommen. Also ich mag den Hanu auch unheimlich, auch den Harry und. Also das ist, weil sich da so spannende Interaktionen immer wieder mal ergeben und weil wir auch thematisch mit der einen oder anderen Fragestellung ähnlich arbeiten.
Und du hast vorhin schon gesagt, du bist primär Forscher. Siehst du noch irgendwelche PatientInnen oder therapierst du auch PatientInnen?
Wir sehen sie ab und an. Allerdings ist das bei uns immer so forschungsprojektbezogen. Also im Moment hatten wir gerade oder wird gerade abgeschlossen, schreibt gerade am Abschlussbericht für ein Projekt mit Phantomschmerzpatientinnen, wo bestimmte mobile Trainingsgeräte genutzt worden sind, unter anderem Prothesen, aber eben auch sowas wie Apps und unterschiedliche Spiele drin, und wir dann die kortikale Verarbeitung und Umorganisation angeschaut haben, und in dem Zusammenhang sehe ich dann die Patienten. Wir hatten hier mehrere große Projekte zu Prothesen, die dann mit sensorischem Feedback ausgestattet worden sind. Also ich denke, da habe ich so an die 100 Amputationspatienten gesehen und auch sind mit den Prothesen, die wir hier entwickelt haben, behandelt worden. Können wir vielleicht später noch präziser drauf eingehen.
Dann vielleicht noch so eine Frage zur Einleitung. Du warst ja, oder wir waren ja beide auch letztes Jahr auf der Junior-Akademie von der Deutschen Schmerzgesellschaft, also du hast die geleitet, ich durfte da etwas vorstellen. Das heißt, du bist auch relativ aktiv so in der Nachwuchsförderung in der Deutschen Schmerzgesellschaft. Magst du dazu vielleicht noch was sagen? Das finde ich auch immer spannend für junge PhysiotherapeutInnen, wo die sich so einbringen können und wo sie vielleicht auch Anknüpfungspunkte finden können, so in der Wissenschaft.
Ja, die Nachwuchsförderung lag mir immer total am Herzen, egal in welcher Gesellschaft, also ob das jetzt bei den Psychophysiologen war oder auch eben im Rahmen der Schmerzgesellschaft. Ich fand die eine Weile lang nicht gut aufgestellt und auch sozusagen finanziell schlecht ausgestattet. Habe mich deswegen wiederholt auch sozusagen auf Mitgliederversammlungen dafür eingesetzt, dass das verbessert wird, was oft in Folge dann dazu führt, dass man eingeladen wird, an dieser Verbesserung teilzuhaben. Und so bin ich dann also Mitglied der Ad-Hoc-Kommission geworden für Nachwuchsförderung und auch beteiligt an der Junior-Akademie, wo wir das Ziel haben, dass wir jüngere Kollegen, die aus allen Bereichen kommen dürfen, die im Bereich Schmerz tätig sind, das heißt also sowohl Ärzte als auch Psychologen, als auch Physiotherapeuten, als auch Ergotherapeuten, als auch Pflegekräfte, die in der Schmerzforschung in irgendeiner Art und Weise tätig sind und die wir versuchen, in einem 2- bis 3-tägigen Rahmen hinsichtlich ihrer Projekte noch mal so ein kleines bisschen zu unterstützen. Und das war in den letzten Jahren immer sehr angenehm. Und interessanterweise war mein Eindruck, dass in den letzten Jahren die Beteiligung aus der Physiotherapie dort stärker geworden ist. Also wir hatten im letzten Jahr beispielsweise, glaube ich, die größte Berufsgruppe, wenn man die Teilnehmer mal nach Berufsgruppen so gruppieren wollte, aus der Physiotherapie.
Ja, das finde ich ja sehr schön zu hören, und das haben auch einige berichtet, dass da irgendwie eine schöne Entwicklung zu beobachten ist, und ja, das gibt doch Hoffnung für die Zukunft. Ja, Noah, hast du noch eine Frage zur Einleitung? So.
Nee, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Ich würde da gerne reingehen ins Thema.
Dann tauchen wir ein. Wir haben uns den Phantomschmerz heute als Thema vorgenommen. Thomas, magst du für uns einmal definieren, was ist eigentlich Phantomschmerz? Was macht den aus?
Ja, Phantomschmerz ist ein Schmerz, den man empfindet in einer Gliedmaße oder Körperteil, das de facto nicht mehr vorhanden ist, in der Regel also amputiert worden ist. Und man muss sich das also so vorstellen, der klassische Fall. Als erstes vielleicht aus irgendwelchen Gründen, Verkehrsunfall, Radfahrer ist gar nicht so selten leider, verunglückt und ein Arm oder wird in Mitleidenschaft gezogen und ist nicht mehr wiederherzustellen und muss dann, damit also da nicht Sepsis oder ähnliches entsteht, amputiert werden. Und solche Patienten leiden dann nicht selten, eher häufig unter Phantomschmerz, was bedeutet, dass sie in dem, also angenommen, sie haben den Unterarm amputiert bekommen müssen, dann empfinden sie in der Hand, in den Fingern Schmerzen unterschiedlicher Charakteristika und das würde man dann als Phantomschmerz bezeichnen. Ja, das ist relativ häufig. Relativ häufig heißt das augenblicklich noch mehr als jeder zweite unter Phantomschmerz leidet. Die Zahlen schwanken so, je nachdem, wie man fragt, zwischen 50% und 90% der Patienten, die also Gliedmaßenamputationen haben, dass die unter Phantomschmerz leiden. Das ist also schon ganz ordentlich. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, das ist auch berichtet bei kleineren Amputationen. Das heißt also, schon eine Fingeramputation kann zu Phantomschmerz führen und Mastektomie, also wenn Brust abgenommen wird, da gibt es eine ganze Menge von Berichten. Und selbst bei einer Zahnextraktion kann es also passieren, dass Phantomschmerz auftritt. Dort sagt man so, auf 1000 Zahnextraktionen kommt ein Patient mit Phantomschmerz etwa. Ja. Die Charakteristik ist dabei sehr unterschiedlich. Das ist ein riesen Potpourri, wenn man so will. Also klinisch sieht man da auch ganz viel. Es gibt einzelne Patienten, die leiden unter Dauerschmerzen, häufig so in einer Größenordnung, die sie auf einer visuellen Analogskala von 0 kein Schmerz bis Maximalschmerz 10 etwa bei 8 verorten und dann zusätzlich Schmerzspitzen haben, die dann bis 10 gehen. Andere Patienten haben nur sporadische Schmerzen, die dann unterschiedlich intensiv sein können, also zwischen 3 bis 10, mehr oder weniger. Dort kann man nahezu alles finden, genauso wie die Charakteristika sehr unterschiedlich sind. Manche sagen, dass es fühlt sich an wie nach einem schweren Muskelkater. Andere haben einfließende Schmerzen, andere empfinden das als eher brennend. Da hat man nahezu alles. Ja. Und es gibt so ein bisschen Statistiken darüber, wie viele Patienten sich dann in Behandlung geben. Das ist augenblicklich so etwa ein Drittel der Patienten, die also mit solchen Schmerzen zu tun haben, dass sie sich dann in Behandlung begeben.
Gibt es das gleiche oder ein ähnliches Phänomen bei Organentnahmen, dass es einen Phantomschmerz der Organe gibt, also wahrscheinlich Niere eventuell oder sowas Kleineres wie Mandelentfernung?
Also vereinzelt ist das beschrieben worden. Es ist aber immer relativ schwierig zu sagen, ob das tatsächlich ein Phantomschmerz ist oder ob es ein Phänomen ist, was mit dem entsprechenden mit der entsprechenden Operation dort verbunden ist, weil es ist dann so ähnlich, wie wir ja den Phantomschmerz vom Stumpfschmerz unterscheiden, wo wir an bestimmten Stellen durch die Operation Narbenschmerz oder sowas zustande kommen kann, dann ist es bei einer Entnahme eines inneren Organs noch viel schwieriger zu differenzieren. Es gibt aber einzelne Patienten, die in ihrem Leben, bevor sie operiert worden sind, eine Nierenkolik erlebt haben und die beschreiben das wie eine Nierenkolik, sodass dann sehr wahrscheinlich ist, dass sie eben nicht durch die OP, da hat man so einen neuropathischen Schmerz, gar nicht selten, postoperativer Schmerz, habt ihr vielleicht schon mal euch angeguckt, ne? Ist ja auch ein Riesenthema, weil wir so viele OPs haben. Und selbst wenn dann eben nur 2 oder 3% postoperative Schmerzen hätten bei 2 Millionen OPs im Jahr, bleibt dann trotzdem viel übrig. Und das lässt sich also dann eben oft nicht ganz klar differenzieren, weil auch die Schmerzcharakteristika so vielfältig sind, dass man nicht sagen kann, also wenn der Schmerz sich so anfühlt, dann ist das Phantomschmerz.
Was mir auch gar nicht so bewusst war, was ich jetzt in der Vorbereitung nochmal gelesen hatte, dass es, also ist irgendwie auch eindeutig, aber dass es noch andere Phantomphänomene gibt, also dass es auch Phantomsensibilitäten oder Empfindungen gibt, die jetzt kein Schmerz sind. Das erleben dann tatsächlich anscheinend noch viel mehr Menschen als den Phantomschmerz, richtig?
Ja, also nach dem, was wir so sehen und was man auch in der Literatur findet, ist es so, dass ich keinen Patienten kenne, der nicht Phantomsensationen hätte in irgendeiner Art und Weise. Die sind dabei sehr unterschiedlich. Die können wieder Phantomschmerz sozusagen irgendwie mal auftreten. Andere haben Empfindungen, wie die Extremität im Raum sich befindet. Manchmal sogar sehr verrückt, weil sich dort möglicherweise was von dem Ereignis bei einem Unfall ins Gedächtnis eingebrannt hat, wenngleich sich das sozusagen, wenn man das systematisch untersucht, nicht so einfach nachweisen lässt. Aber so Berührungsempfindungen, Wärme-, Kälteempfindungen, das gibt es sogar relativ häufig. Und zusätzlich kann man dann auch noch so induzierte Sensationen haben. Das heißt, wenn man jemanden auffordert, der nach einer Armamputation eben keine Hand mehr hat, eine Faust zu ballen, dann kann er die Empfindung entwickeln, dass er jetzt eine Faust ballt. Ja, also er kann die einfach die Faust als mechanische Empfindung, aber er kann auch die Bewegung empfinden und gegebenenfalls auch die Veränderung der Propriozeption, dass die Hand dann durch leichter oder schwerer wird.
Ja, kannst du uns erklären, wie das sein kann, was da passiert?
Ja, da sind wir schon fast auch bei so ein bisschen Genese von Phantomschmerz, weil sich das vielleicht gar nicht so sehr unterscheidet. Und wenn du mich jetzt nach einer ganz präzisen wissenschaftlichen Erklärung dafür fragst, dann muss ich sagen, die eine ganz präzise wissenschaftliche Erklärung dafür gibt es vermutlich nicht, sondern es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, mit denen man sehr plausibel erklären kann, wie das zustande kommt. Ja. Das fängt damit an, dass bei den Nervenendigungen, die vorhanden sind, nach so einer Amputation es zum Teil zu Verklumpungen kommt. Man nennt das Neurome. Und in diesen Neuromen kann es zu Verbindung von neuen Synapsen kommen, die auch funktional sein können. Also wo dann Transmitter zum Beispiel aus dem sympathischen Nervensystem auf die Enden von sensorischen Nerven übertragen werden. Und wenn man sowas hat, kann man sehr plausibel erklären, warum dann, je nachdem, was das für eine Faser ist, wenn das eine mechanische Faser, 1B-Faser ist, von einem Hautrezeptor, dann habe ich eine Empfindung von einer Berührung. Und wenn das eben auf eine Schmerzfaser trifft, also auf eine nozizeptive Faser, müsste man ja präziser sagen, dann könnte halt da ein Phantomschmerz erklärt werden. Und wenn du eine Bewegung initiierst, dann kann über die ja ebenfalls durchtrennten motorischen Fasern natürlich auch ein spezieller Input kommen und es entsteht auch ein Abbild der Bewegung im Gehirn wieder. Feed-Forward-Prozesse, Feedback-Prozesse, welche am Ende dann zentral dazu führen, dass so ein Perzept entsteht, weiß man nicht ganz präzise. Beides ließe sich hervorragend erklären, sowohl Feed-Forward als auch Feedback. Und ja, also da gibt es diverse Möglichkeiten, ne?
Hey, ich bin Luik aus dem PhysioBib-Team. Und damit hier an dieser Stelle nicht die Werbung für ein Massageöl oder eine Praxissoftware geschaltet wird, unterstütze uns jetzt mit dem Kauf einer unserer Online-Kurse. Alle weiteren Infos und den Link zu dem aktuellsten Kurs zum Thema Kreuzbandrehabilitation findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Wenn ich jetzt mir den Patienten vorstelle, du hast vorhin schon von dieser Unterarmamputation gesprochen, können wir vielleicht da weitergehen. In welchem Zeitraum tritt denn dann so typischerweise so ein Phantomschmerz auf? Wie lange dauert das? Wie verhält sich das?
Die Berichte, die wir von unseren Patienten gehört haben, waren sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, dass von denen, die überhaupt Phantomschmerz entwickeln, etwa die Hälfte gesagt hat, also das wären dann ungefähr ein Viertel aller Patienten, dass sie den Schmerz direkt beim Aufwachen aus der Narkose gespürt haben. Bei vielen anderen tritt der innerhalb der ersten 2 Tage auf. Also die meisten haben es tatsächlich relativ schnell. Ja. Es gibt aber auch Einzelfälle, in denen berichtet worden ist, dass die 2 Jahre keinen Schmerz hatten und dann irgendein Ereignis dazu geführt hat, dass sie also Phantomschmerz entwickelt haben. Der typische Verlauf ist wohl so, wenn man mal so die Meta-Analysen anschaut, dass man relativ starke Schmerzen in den ersten 2 bis 6 Wochen hat und dass man dann eine Chance hat, dass die zumindest nicht mehr stärker werden bei den meisten und bei einigen auch etwas weniger werden. Auch vielleicht seltener werden. Ja, wie gesagt, es bleiben aber etwa 30%, die wegen Schmerzen, mit denen sie nicht im Alltag klarkommen, sich in Behandlung begeben.
Wenn der Schmerz jetzt direkt oder kurz danach einer Operation auftritt, ist das dann so ein Unterschied zu so einer klassischen Chronifizierung von, ne, wir haben ein akutes Ereignis, wir haben Rückenschmerzen, 6 Wochen schlimm und bei gewissen Prozentsatz bleiben die halt da. Also es ist, Phantomschmerz ist ja doch was anderes als so ein chronischer postoperativer Schmerz, oder?
Ja, schon, glaube ich schon. Ich glaube, dass da unterschiedliche Mechanismen reinspielen. Also es gibt sozusagen das, was sehr zeitig passieren kann. Da allein gibt es eine unterschiedliche Anzahl und auch meistens in einer Reihe von Fällen gut belegte Hinweise drauf, was da passieren kann. Also nicht selten haben wir ja einen Unfall. Und wenn ich einen Unfall habe, habe ich auch sehr häufig ein relativ starkes Schmerzereignis, was ich nicht sofort unterdrückt bekommen habe. Und solche massiven Input nozizeptiver Informationen ändert das gesamte nozizeptive System. Also ein Schlagwort ist die sogenannte Langzeitpotenzierung, das heißt also eine Verstärkung der Verarbeitung, die man nachgewiesen hat im nozizeptiven System, sowohl auf der spinalen Ebene, auf thalamischer Ebene, auf den Ebenen der verschiedenen Strukturen im schmerzverarbeitenden System, wenn man so möchte, also sekundärer somatosensorischer Kortex im anterioren Zingulum, in der Insel, sodass also allein das dazu führen könnte, dass sich hier schlagartig etwas ändert und dass das dann auch entsprechend anhält. Ja. Die andere schlechte Nachricht ist, wenn man so möchte, man hat dann bei geplanten Amputationen, das hat man ja vereinzelt, wegen zum Beispiel Verschlusserkrankungen oder was Ähnlichem, versucht, auf Tage vor der Operation den schmerzhaften Eingang zu blockieren. Das kann man mit peripherer Blockade machen. Und da gibt es also 1, 2 gut randomisierte Studien, die auch gezeigt haben, dass tatsächlich so eine Blockade der Peripherie dazu führt, dass 4, 6 Wochen, auch 6 Monate nach der Amputation der Phantomschmerz bei den Patienten, die diese Blockade hatten, geringer ist als bei der anderen Gruppe. Aber nach 1 Jahr sind die auf dem gleichen Niveau. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass, und dann wäre man sozusagen bei einer völlig anderen pathophysiologischen Genese von Phantomschmerz, durch die Amputation kein Input mehr von der Sensorik kommt, dann ändert sich das System? Das war eine der Untersuchungen, die man tierexperimentell gemacht hat und wo Hertha Flohr, die jetzt in Mannheim ist, gezeigt hat in einem auch extrem hochrangig publizierten Paper in Nature, dass es dann zu Veränderungen in der kortikalen Repräsentation bei den Amputationspatienten kommt und dass diese funktionelle Reorganisation mit Punkt 9.3, also das gibt es biologisch fast nicht, wenn das nicht irgendwie einen kausalen Zusammenhang hat, dass das mit Punkt 3 mit dem Ausmaß des Phantomschmerzes korreliert. Das heißt, es gibt dort also zentrale Veränderungen, die wahrscheinlich wie eben ein Lernprozess zustande kommen. Und dieser Lernprozess lässt sich nicht verhindern. Warum? Weil der Input und letztlich ja auch der Output in die Struktur ein für alle Mal weg ist. Ja, und deswegen glauben wir und andere, dass möglicherweise das für diese langfristige Veränderung zuständig ist und letztlich dann nach einem Jahr eben zu keinem Gewinn mehr führt. Was trotzdem heißt, man sollte unbedingt in der Peripherie blockieren, wenn es irgendwie möglich ist, weil eine Schmerzreduktion für ein Jahr ist ja auch nicht so schlecht.
Wir haben mit Hertha Flohr damals bei uns im Podcast ja auch vor allem so über diese Lern- und Gedächtnisprozesse gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Magst du vielleicht deshalb nochmal für unsere ZuhörerInnen jetzt hier erklären, was kortikale Reorganisation eigentlich ist? Also was passiert da? Was wird da reorganisiert?
Also funktionelle Umorganisation bedeutet zunächst mal ja vom Namen her, dass sich die Funktion anders strukturiert, als sie vorher war. Am Beispiel Phantomschmerz, was damals eben von Hertha Flohr so wunderbar gezeigt worden ist. Zur Erinnerung, der primär somatosensorische Kortex, der so im Parietalkortex ganz vorne liegt und so einen schönen Streifen da ist, ja, also und auf diesem Streifen können sich die meisten ganz hübsch erinnern, weil das so ein komisches Bildchen ergibt, sind die Funktionen nach Funktionalität, aber für den Körper ganz regelmäßig verteilt. Ja, das heißt also, die Sensorik, die Somatosensorik der Füße, also streng genommen liegen die Genitalien ganz unten und dann kommen die Füße und dann kommt die Wade und dann kommt der Oberschenkel. Da ist man dann so im Bereich, das geht ja noch so ein bisschen in die Mitte rein, ja, dann kommt man so an den äußeren Bereich, an der Mittelkante und dann geht es nach außen hin eben weiter mit dem Rumpf, mit dem Armen, mit den Händen bis hin zum Gesicht. Und das ist von der Anordnung ein bisschen speziesspezifisch, weil jede Spezies bestimmte Dinge besonders häufig nutzt. Für uns Menschen ist das auf der einen Seite der Mundbereich. Hängt sicher nicht nur damit zusammen, dass wir da die Nahrung aufnehmen, sondern eben auch ein bisschen explorieren und viel sprechen. Und die Finger, die sind besonders groß repräsentiert. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass also in diesem seitlichen Bereich die Hand keinen Input mehr liefert, weil sie amputiert worden ist, dann bedeutet das, dass dieser Bereich relativ wenig versorgt wird. Und beim Lernen ist es prinzipiell so, dass alles das, was wir nicht nutzen oder sehr viel weniger nutzen, das wird funktionell auch nicht mehr so hoch repräsentiert. Und das bedeutet, dass die Informationsdichte, die jetzt zum Beispiel vom Gesicht her einläuft in dieses Areal, die ist um so viel höher als das von ihrer eigenen Struktur, weil von dort ja gar nichts mehr kommt, dass dort Langzeitpotenzierung anfängt, neue synaptische Verbindungen aufzubauen. Die Verbindungen sprossen auch aus. Das hat man im Tierexperiment gut zeigen können. Das hat dann funktionell zur Folge, dass wenn ich sozusagen die Lippe stimuliere, und das hat eben Hertha Flohr dann so schön gemacht, die hat die Lippe auf der rechten Seite, auf der linken Seite stimuliert, hat dazu noch auf eine Hand stimuliert, die andere konnte sie nicht bei den Amputationspatienten, und hat sich dann angeschaut, wo denn die Aktivierung für die Lippenstimulation ist und wo die Aktivierung für die Hand ist. Dann findet man auf der gesunden Seite die normale homunkuläre Struktur, also man würde dann die Lippe deutlich tiefer sehen und seitlicher als den Finger. Und wenn man die Lippe auf der anderen Seite stimuliert hat, dann hat man die mitten im Handareal gesehen. Und die hat man umso mehr im Handareal gesehen, je stärker der Phantomschmerz war. Ja. Und das ist dann eben diese Umorganisation, die Funktion der Lippe wandert partiell in den Bereich der Hand mit rein. Und jetzt kann man natürlich auch wieder sehr plausibel, ohne dass das wirklich stimmen muss, Phantomschmerz erklären. Nicht? Wenn dort also ein paar nozizeptive Neurone sitzen und die kriegen jetzt eine Verbindung von der Stimulation der Lippe her, dann werden die aktiviert. Die haben aber mal gelernt, dass wenn sie aktiv sind, dann ist das Phantomschmerz, also anders, dann ist das Schmerz der Hand. Dann schmerzt also subjektiv die Hand und dann habe ich das Phänomen Phantomschmerz. Das Verrückte ist, dass man für viele Patienten auch zeigen kann, dass es tatsächlich ein Substrat gibt. Wir haben hier selber einen Patienten gehabt, der hatte, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, eine Zeigefingeramputation, aber extreme Phantomschmerzen, so einer von denen ich vorhin berichtet habe, in Ruhe 8 und mit Spitzen zu 10. Der Patient hatte so starke Schmerzen, dass er auch depressiv wurde und keine Lebensfreude mehr hatte und ähnliches mehr. Was aber bei dem interessant war, dass wir Punkte gefunden haben am Daumen und im Ellenbogen. Wenn wir die berührt haben, dann hat er uns berichtet, ja, ich merke schon, dass sie mich am Ellenbogen berühren. Aber ich merke auch sehr deutlich eine Berührung am Zeigefinger. Ja, das heißt, da hat man diese Verschaltungen, wo auch immer sie stattgefunden haben, im Rückenmark, im Thalamus oder höher kortikal, direkt nachweisen können. Da gibt es auch spannende Befunde dazu. Also einen muss ich noch bringen, wenn ich darf. Da gibt es einen Kollegen in den Vereinigten Staaten, Professor Ramachandran, der hat mal zeigen können, dass er bei Berührungen im Gesicht in ganz typischer Reihenfolge, wenn man will, so vom Winkel, vom Mundwinkel bis hinter zum Kiefergelenk, wenn man da sozusagen im Abstand von einem Zentimeter berührt hat, dann hat der Patient auch berichtet, ja, das ist sozusagen an der Wange, aber ich merke auch, wenn Sie vorne berühren, dann habe ich eine Daumenberührung mit ein Stückchen weiter als Zeigefingerberührung, noch ein Stückchen weiter als Mittelfingerberührung und noch ein Stück. Das findet man selten, dass das so systematisch ist. Aber es gibt eine Reihe von Studien, die gezeigt haben, wenn man das systematisch untersucht, findet man das bei gut der Hälfte der Patienten, dass man von irgendwo aus so eine Phantomsensation auch an anderer Stelle im Körper hervorrufen kann. Das findet man bei Gesunden nicht.
Wenn wir so eine systematische Verteilung vorfinden, wurde das untersucht oder was würde theoretisch vermutlich passieren, wenn man denn diesen Teil, der an sich ja gesund ist, in irgendeiner Form denerviert oder wenigstens anästhesiert? Würde dann der Phantomschmerz auch weniger werden?
Ja, das weiß ich nicht. Also das ist meines Wissens tatsächlich nicht gemacht worden. Es gibt ein, zwei andere Richtungen, in denen man das versucht zu nutzen. Also wir und andere haben ja gezeigt, dass sensorische Prothesen, das heißt also, wenn ich ein Feedback über die Bewegung in der Prothese gebe, den Phantomschmerz reduzieren kann. Und es gibt also ein oder zwei Gruppen insgesamt, die dann probiert haben, ob man nicht untersuchen kann, von wo aus ich so eine Phantomempfindung hervorrufen kann. Und dann haben die versucht, das Feedback an der Stelle zu geben, dass wenn also sozusagen jetzt eine Fußbewegung oder eine Fingerbewegung ist, dass man dort stimuliert, wo der Finger auch sozusagen eine zusätzliche Information an das Gehirn liefert, um ihn an der richtigen Stelle zu liefern. Ja, also das ist tatsächlich gemacht worden. Jetzt muss man dazu sagen, das ist nicht ganz trivial, weil auch aus der Arbeitsgruppe von Hertha Flor, gab es mal einen Kollegen, der Stefan Knecht, der ist inzwischen selber auch Professor, da hat man gesehen, dass diese Lokalisationen zwar kurzfristig einigermaßen konstant sind, aber nicht über einen langen Zeitraum. Und dann wird es halt schwierig, weil man dann jedes Mal wieder neu suchen muss, um die richtige Stelle zu finden. Dann geht es wieder für 14 Tage oder 3 Wochen, vielleicht auch für 6 Wochen, und dann muss man wieder suchen. Und ob man es immer findet, es klappt nicht bei jedem. Zumindest nicht bei jedem jede Stelle.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, wie denn diese Experimente mit den Prothesen funktionieren? Also wie kann man dann wieder über die Prothesen dann sensorischen Input setzen etc.? Also da so ein bisschen in die Details gehen, ohne zu tief reinzugehen, aber ich finde das ganz spannend.
Ja, das ist inzwischen ja tatsächlich über die Experimentalphase hinaus. Gibt also durchaus da auch inzwischen kommerzielle Anwendungen dafür. Die Idee ist die folgende: Wenn es also so ist, dass sozusagen das Ausmaß der kortikalen Reorganisation über den Phantomschmerz entscheidet, dann wäre es ja klug, das Ausmaß der kortikalen Reorganisation zu begrenzen, weil dann wird es auch weniger Phantomschmerz. Und wie kann ich den begrenzen? Den kann ich versuchen zu begrenzen, indem ich den Input eben nicht so unendlich viel größer aus dem Gesicht habe beispielsweise, weil das ist ein größerer Abstand auf dem Kortex, sondern dass ich das vom Stumpf her ziehe. Und was kann ich am Stumpf machen? Ich könnte am Stumpf jetzt eine Stimulation machen, und die sollte nach Möglichkeit funktional sein. Also was haben wir zum Beispiel bei Handprothesen gemacht? Kann ich da sagen, wir haben manche Handprothesen haben Sensoren in den Fingern. Und diese Sensoren dienten in den Prothesen dazu, dass wenn ich ein Glas fasse und das Glas fängt an zu rutschen, dann hat das automatisch den Motor in der Hand bewegt und hat das Glas gegriffen. So weit, so schön. Funktioniert hervorragend, wenn das ein Glas ist. Wenn die Patienten aber eine Weintraube nehmen oder einen Tischtennisball und der Motor greift zu, dann hatten sie mal einen Tischtennisball oder es macht halt Batsch und sie müssen Wäsche waschen, ja, bei der Weintraube. Jetzt haben wir gedacht, das ist doch eigentlich, jetzt gibt es die entsprechenden Sensoren schon, also haben wir einfach die Prothese in den Werkstattmodus versetzt und haben sozusagen die Druckwerte genutzt und haben die Druckwerte am Stumpf umgesetzt in ein elektronisches Muster, ganz einfach mit einer Elektrostimulation. Da hat es halt ein kleines bisschen gekribbelt oder so. Das lässt sich machen, ohne dass das die Prothese stört und ohne dass das Habituation hervorruft. Und auf die Art und Weise haben die Patienten gelernt, dass eben, weiß ich, wenn es gar nicht kribbelt, dann fassen sie auch nichts. Wenn es ganz wenig kribbelt, dann haben sie so gerade die erste Berührung, kribbelt es noch ein bisschen mehr, ist der Druck ein bisschen höher und so weiter. Ne? Und wir haben die Patienten 14 Tage lang mit solch einer Anordnung trainiert und haben in den 14 Tagen eine mittlere Reduktion des Phantomschmerzes von 50% gehabt. Ja. Und und das gibt es jetzt tatsächlich also inzwischen auch kommerziell und kann man sozusagen von bestimmten Firmen auch bekommen. Das funktioniert. So ist inzwischen auch repliziert. Also das ist, glaube ich, ganz nett. Und das kann man auch fürs Bein machen.
Gibt es dazu Langzeituntersuchungen?
Bislang nicht. Wir wollten die gerne machen. Und aber das ist immer eine Frage von Geld. Langzeituntersuchung bedeutet lange Zeit untersuchen und lange Zeit Personal einstellen. Und das kostet halt mehr Geld, als wenn du jetzt mal, ich sag mal, 30 Leute über 14 Tage untersuchst. Wir haben das Geld nicht bekommen. Und insofern, also ich, was man weiß, ist, dass Prothesen an sich schon helfen im Vergleich zu entweder kosmetischen Prothesen oder gar keine Prothese, aber eine Langzeituntersuchung zu dem Feedback kenne ich nicht über das hinaus, was wir selber gemacht haben, wo du 14 Tage die Patienten tragen lassen hast und dann bis zu einem halben Jahr nachuntersucht. Das war übrigens nach einem halben Jahr immer noch besser, aber war nicht mehr ganz so gut wie vorher. Also wäre sicher das Beste, die würden so eine Prothese immer tragen.
Das heißt, sie haben die Prothese nach 2 Wochen abgenommen wieder?
Die haben ihre normale Prothese wieder genutzt, weil schöne deutsche Bürokratie. Das ist ja so, dass wenn ich in eine Prothese eingreife, dann verliere ich den Garantieanspruch. Also wir konnten dann am Ende auch nur solche Patienten untersuchen, die noch eine alte Prothese hatten, wo wir die alte Prothese umgebaut haben. Und die, da haben wir tatsächlich 2 Leute langfristig untersucht. Aber 2 Leute ist halt nicht repräsentativ. Bei den 2 Leuten ist es noch weiter nach unten gegangen. Aber es ist auch nicht null geworden, was den Phantomschmerz anbelangt. Aber wie gesagt, es ist nicht repräsentativ.
Jetzt sind wir schon relativ viel so auf die Forschung zum Phantomschmerz und zu den Pathomechanismen eingegangen. Ich fände es auch, glaube ich, ganz gut, wenn wir den Fokus noch einmal so ein bisschen mehr in so eine klinische Richtung lenken. Da hast du schon gesagt, so, mal schauen, wie viel du dazu sagen kannst. Aber ich fände es doch einmal wichtig, so ein bisschen zusammenzufassen. Na, wie sollten denn eigentlich Menschen, die einen Phantomschmerz erfahren, wie sollten die denn eigentlich so im Gesundheitssystem versorgt werden? Was sind so deren Ansprechpartner? Mit wem muss ich zusammenarbeiten, gegebenenfalls als Physiotherapeut oder als Physiotherapeutin? Kannst du uns da was zu sagen?
Wie gesagt, die ganz große klinische Erfahrung im Sinne von dauerhaft habe ich tatsächlich nicht. Ich sehe aber, dass die an vielen Stellen unterversorgt sind und die Meta-Analysen sagen ganz klar, pharmakologisch kannst du nicht viel machen, jedenfalls nicht langfristig. Also klar, wenn du irgendwie Opiate gibst, dann reduziert sich der Schmerz erstmal, aber du hast genau dieses Problem mit den Opiaten. Und ansonsten gibt es nicht allzu viel, was kurzfristig hilft vieles, aber langfristig hilft fast nichts. Es ist ein neuropathischer Schmerz, der wird behandelt wie ein neuropathischer Schmerz, aber wir wissen auch, neuropathische Schmerzen sind insgesamt ja viel schlechter zu behandeln als nozizeptive Schmerzen oder sowas. Ne? Und was es eben leider meines Wissens auch nicht gibt, ist, wie ist der Standardgang, dass die Patienten werden halt zunächst vom Hausarzt versorgt irgendwann oder nach der OP irgendwann dorthin. Und wenn sie dann längerfristig Schmerzen haben, dann brauchen sie einen Schmerztherapeuten. Und eigentlich sollten sie wahrscheinlich auch multimodal versorgt werden. Ja, sollten. Also das, was bei vielen Patientinnen ja hilft, ist so eine multimodale Schmerztherapie. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei Phantomschmerzpatienten ist, weil ein Programm in Deutschland speziell für Phantomschmerzpatienten kenne ich nicht. Es gibt in Australien eins, interessanterweise auch sozusagen primär auf den Markt gebracht von einem Physiotherapeuten, dem Herrn Mosley, und mit so Graded Imagery. Ich denke, dass man sozusagen, weil es an die 60 Therapien gibt, die für Phantomschmerz beschrieben gibt und weil es so viele pathophysiologische Mechanismen gibt, die sich im Prinzip in peripher und zentral teilen lassen. Und für jeden dieser Mechanismen gibt es vom Prinzip her einen Versuch, zumindest den in den Griff zu bekommen. Die Bedeutung des einzelnen Mechanismus scheint bei jedem Patienten ein bisschen unterschiedlich zu sein. Das heißt, das ist ein langer Weg, den man da gehen muss. Und der ist auch relativ frustrierend wahrscheinlich für die Patienten. Aber wenn man beide Prozesse, die peripheren und die zentralen, zusammennimmt, dann wird, glaube ich, insbesondere bei dem zentralen, wenn ich versuche, die Umorganisation, die funktionelle Retroorganisation wieder zurück zu organisieren, also so eine Art Retro-Reorganisation zu erreichen, ja, da spielen dann meines Erachtens auch die Physiotherapeuten eine ganz wichtige Rolle, weil hier halt tatsächlich üben, trainieren, zum Beispiel mit so einer Feedback-Prothese ganz wichtig ist. Also bei mir im Projekt oder in den Projekten waren die wichtigsten Player, nämlich diejenigen, die sozusagen tatsächlich das Training realisiert haben, Physiotherapeut und Physiotherapeutin. Ja, ganz klar. Also in jedem Acknowledgement stehen die auch mindestens mit drin, wenn sie nicht so gar unter den Autoren zu finden sind. Also das ist ganz klar, weil da geht ohne Umstrukturieren, ohne Training geht da meines Erachtens nichts. Und das passt eigentlich von der Idee her hervorragend zu einer interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie.
In den Neurowissenschaften wird jetzt immer mehr mit virtueller Realität ausprobiert, mit solchen VR-Brillen. Gibt es dafür Phantomschmerzen, irgendwelche Ideen?
Ja, gibt es durchaus. Also unser letztes Projekt, gefördert vom BMBF, war tatsächlich eines, wo neben besseren Prothesen, Orthesen bei Phantomschmerzpatienten und solchen mit Plexus brachialis Läsionen auch VR dabei war, wo man dann mit verschiedenen Spielen eben probieren kann, ob man auch über den Trainingseinfluss und über die Programmierung war die Idee, so eine funktionelle Umorganisation zurückzubilden. Ja, das hat sogar partiell geklappt. Das ist also im Gange und ich weiß zufällig, weil ich da so ein kleines bisschen in der Endphase mitgeholfen habe, dass es also verschiedene Gruppen gibt, die dazu sehr aktiv unterwegs sind und wo man auch probiert, periphere und zentrale Mechanismen noch so ein bisschen zu vereinen. Ich möchte da vielleicht den Professor Ortiz Catalan beispielhaft nennen. Der war lange Zeit in Schweden, ist jetzt, glaube ich, nach Australien gegangen. Die haben etwas gemacht, dass sie am Stumpf so einen Ring von myoelektrischen Elektroden angepasst haben und haben dann in einer virtuellen Realität bestimmte Spiele mit von den Patienten durchführen lassen und haben die intendierten Bewegungen klassifiziert mit ja, neuronalen Netzen, wenn man so will. Also da wurde gelernt, wie die Muskelaktivierung an den verschiedenen Elektroden ausschaut, wenn sie beispielsweise eine Handstreckung oder eine Fingerstreckung oder das Ballen einer Faust oder sowas Ähnliches machen und haben das sozusagen online in die Bewegung, in das Spiel eingebaut. Und die haben den ersten Befunden zufolge, die auf der ersten internationalen Konferenz für Phantomschmerz in Göteborg vorgestellt worden sind, also zum Teil 60% nach 15 solchen Durchgängen. Und das hält auch nicht auf dem Niveau an, wenn man es nicht weiter trainiert. Aber ein halbes Jahr später hatten die immer noch 40% Reduktion von Phantomschmerz. Also da sehe ich ein Riesenpotenzial, weil dass insbesondere, wenn man so möchte, so ein Top-Down-Mechanismus über Programmierung der Bewegung, über Feedback-Mechanismen, wie dann Ansprechen der Strukturen. Und auf diese Art und Weise reduziert man das Potenzial für solche Umorganisationen, wenn für diesen Mechanismus. In der Peripherie gibt es ja dann auch nochmal Interaktionen der Max Ortiz-Catalan favorisiert die peripheren Mechanismen. Für mich ist es trotzdem sehr plausibel, als jemand, der augenblicklich noch einen stärkeren Einfluss von den zentralen Mechanismen sieht. Also da gibt es auch so, wenn man so möchte, zwei Ansichten. Ich glaube, Frau Flohr wäre auch eher so zentrale Verfechterin. Es gibt dann aber auch welche, die sind ganz kategorisch periphere Verfechter. Entschuldigung. Ich habe keinen Kaffee genommen. Jetzt ist schaltet sich die Kaffeemaschine aus. Sorry.
War gar nicht so gehört. Du hattest schon auch kurz das Graded Motor Imagery erwähnt. Vielleicht können wir kurz aber noch so über die physiotherapeutischen Möglichkeiten sprechen. Da hast du ja bestimmt auch Artikel gelesen. Wie würdest du da die Effektivität einschätzen? Kannst du da was zu sagen?
Da gibt es ja schon ein paar Studien, die sind auch zum Teil repliziert. Alles in allem gibt es dort Effekte. Das ist ziemlich klar dargelegt. Ob die jetzt tatsächlich in der Differenz besser sind als VR zum Beispiel oder in der Differenz besser sind als reines Diskriminationstraining, dazu gibt es meines Wissens gar keine guten Studien. Also gibt es gar keine Studien. Wenn man da eine Meta-Analyse machen wollte, müsste man so eine Netzwerk-Meta-Analyse und dann Effektstärken gegen Kontrolle vergleichen, bei allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Der Vorteil ist, man sieht überhaupt erstmal, in welche Richtung es gehen könnte. Der Nachteil ist, man weiß nicht, ob es stimmt. Ne? Das ist ganz klar. Aber Fakt ist, aus meiner Sicht, dass das durchaus eine Möglichkeit ist und ist eines der wenig plizierten, wenn man so möchte, tatsächlich interdisziplinären Programme. Das muss man anerkennen, dass er das als, Professor Musley als erster, glaube ich, überhaupt für den Bereich gesehen hat und auch realisiert hat, wenngleich das damals gar nicht viele Patienten waren.
Noah, hast du noch irgendeine Nachfrage dazu?
Mein Gehirn ist leer.
Das glaube ich zwar jetzt nicht, aber eventuell.
Hört sich auf jeden Fall so an.
Okay.
Also wenn du da mehr zu weißt, fände ich super spannend, nochmal über die Unterschiede zwischen Diskriminationstraining und Motor Imagery einzugehen. Also im Endeffekt, also was man da auch immer hört, dass das einen sehr, sehr großen Arbeitsaufwand benötigt für die Patientin, was da halt häufig auch so die Compliance langfristig einschränkt. Wo würdest du die Unterschiede sehen? Was sind Vor- und Nachteile?
Ja, das kann ich zu Credit Motor Imagery nicht einschätzen, weil wir es selber nicht gemacht haben. Ja, ich kenne es auch bloß von den Publikationen und kenne diese Berichte auch. Aber Fakt ist, dass ich mit Motor Imagery einen Zugang wähle, der ähnlich wie die Spiegeltherapie ein Top-Down-Ansatz ist. Das heißt also, ich versuche durch andere Systeme, zum Beispiel eben eine Motorprogrammierung oder eine mentale Vorstellung einer Bewegung an die primären Strukturen des motorischen Kortex und gegebenenfalls auch über sozusagen interne Feedback-Mechanismen an den somatosensorischen Kortex ranzukommen, den dort zu aktivieren, wo er früher aktiv war. Ja, das unterscheidet sich für mich ein bisschen von zum Beispiel eben einer sensorischen Diskriminationsaufgabe, die ich am Stumpf mache, wenn ich sie rein als sensorische Diskriminationsaufgabe mache. Das heißt, also ich habe da zum Beispiel 4 Elektroden. Ich sage dem Patienten, er soll differenzieren lernen, ob die Elektrode 1, 2 oder 3 oder 4 aktiv ist. Und dann habe ich noch 2 Intensitäten und er soll dann mir eben sagen, ob das jetzt stark oder schwach ist. Nicht? Das, was ist das? Das ist für mich so ein Bottom-up-Zugang. Nicht? Also jetzt wird sozusagen das, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, als den Versuch, das Ausmaß der kortikalen Reorganisation einzuschränken. Weil hier wäre für mich ganz klar die Hypothese, je dichter ich das an der kortikalen Repräsentation der ursprünglichen Verortung mache, desto besser sollte das mit Blick auf die Reduktion des Phantomschmerzes oder das Eindämmen des Phantomschmerzes sein. Da ist der Ansatz unterschiedlich und natürlich ist so ein Diskriminationstraining von der Idee her deutlich einfacher, nicht? Weil ich muss halt irgendwie eine Anzahl diskriminieren und wir haben versucht eben beides zu verbinden, indem ich dann sage, okay, ich mache das sinnvoll, weil irgendwann geht ihm das auch auf den Seier, dass er nicht mehr motiviert, ja, oder vielleicht dadurch, dass der Phantomschmerz nachlässt, aber das ist ja selbst bei der Spiegeltherapie so, dass man da auch oft für die Dauer Compliance-Schwierigkeiten hat. Ja. Und dann ist es halt so, dass man dann das mit der Nutzung und dann kombinieren kann für so eine Prothese und dann auf einmal wird es ganz spannend, weil die können halt auf einmal eine Mandarine schälen und das war ihr großes Ziel oder sie können halt wieder Weintrauben mit der Prothese essen oder sie kriegen die Zahnpasta selbst mit der Prothese gedrückt auf die Zahnbürste, ohne dass da die halbe Tube leer ist. Das hat dann solche funktionellen Effekte, die sehr groß sind. Also unsere Patienten haben nach dem Training mit dem Feedback-Prothesen gesagt, die Reduktion des Phantomschmerzes war toll, aber der Gewinn der Funktionalität war besser. Ja. Insofern, ja. Also da sehe ich die Differenzen. Ich kann jetzt für das umfängliche Programm, da kann ich leider keine ja, ähnlich gute Antwort bieten wie das für das andere,
ja, trotzdem möglich ist. Trotzdem finde ich, das war schon mal nochmal eine sehr schöne Unterscheidung, was einfach so die Zielsetzung von den unterschiedlichen Ansätzen angeht, auf jeden Fall. Ja, ich finde, wir haben schon jetzt einiges an Themen abgedeckt. Noak, du hast gerade nochmal so eine Frage angedeutet. Ansonsten, was sind denn so Ausblicke? Was würdest du dir wünschen für die Zukunft der Forschung um den Phantomschmerz? Was sind Ergebnisse, die wir brauchen? Wo geht es bei euch weiter mit der Forschung?
Es sind genau diese multimodalen Programme auf der einen Seite, die wir brauchen. Und wir müssen halt aus meiner Sicht auch, wenn wir dann solche Innovationen haben, schneller sein. Und hier ist es eben dann oft mal, dass der bürokratische Aufwand und auch die Reglementierung, die wir mitunter haben, sehr schwierig sind. Also wenn ich sozusagen eine Proof-of-Principle-Untersuchung mache mit 3 oder 4 Patienten, dann ist mit dem neuen Medizinproduktegesetz der Aufwand ins Unermessliche gestiegen. Ja, und das macht es auch extrem teuer, weil ich brauche irre viel Prüfungen und ähnliches mehr. Und gerade wenn ich dann irgendwie was habe, wo das eigentlich noch gar nicht ein reifes Produkt ist, sind wir eigentlich erschossen inzwischen. Das ist auch ganz witzig. Die Firmen gehen dann damit halt nach Indien und testen die aus, ja. Und dort findest du dann ein Startup, die machen das und dann ist das weg vom deutschen Markt, ja. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen traurig. Da ist, glaube ich, noch nicht gut bedacht, dass es für Innovationen und Fortschritte einen Zwischenschritt geben muss. Der fehlt meines Erachtens augenblicklich. Also ich verstehe bei aller Vorsicht, dass man natürlich nicht am Menschen und am Patienten experimentieren sollte. Aber wenn wir Fortschritt haben wollen, muss der trotzdem möglich bleiben, ohne dass man im Hintergrund einen Weltkonzern hat, weil alle anderen können sich inzwischen de facto nicht mehr leisten. Also wir bringen es gleich gar nicht fertig, muss ich sagen. Und auch, ich weiß auch, dass meine Kollegen in der Medizin, die finanziell noch ein bisschen besser dastehen als so ein Lehrstuhl an der Kernuniversität, wo wir so, ja, schlechter ausgestattet sind, sag ich mal so, insgesamt finanziell als so also ein medizinisches, als eine Klinik. Die können es auch nicht mehr leisten. Ja. Insgesamt sehe ich es aber schon so, dass so eine multimodale Programme, insbesondere unter Nutzung peripherer und zentraler Aspekte, auch mit der neuen Technologie, einiges bringen könnte. Das ist das eine. Und das zweite, es gibt, das betrifft jetzt mal weder unsere Berufsgruppe noch eure, wenn man die Physios mal so extra nimmt. Es gibt total spannende Neuerungen im Bereich der Operationstechniken, wo man also so versucht, die Nerven nicht mehr zu durchtrennen, sondern ihnen mit ganz kleinen Muskelansätzen einen Innovationsbereich schafft und den zum Teil dann entsprechend Agonist, Antagonist reziprok innerviert, sodass wenn der Agonist sozusagen angesteuert wird und kontrahiert, dann relaxt der Antagonist und umgekehrt. Und auf die Art und Weise, also man diese Deafferenzierung, Deafferenzierung versucht zu vermeiden. Die Techniken sind relativ neu, die sind, glaube ich, erst seit 4-5 Jahren auf dem Markt. Ich bin mal gespannt, ob sich das auf das Ausmaß von Phantomschmerz auswirken wird. Ich habe da ein bisschen Hoffnung, dass das so sein könnte. Ja, weil dann eben dieser Lernprozess in der Art und Weise möglicherweise reduziert wird. Das müssen wir sehen. Also das wäre so als Ausblick vielleicht noch interessant. Und diese Patienten kann man natürlich dann wieder trainieren, dass sie das auch sinnvoll einsetzen. Ja, man hat da so ein bisschen was bei speziellen Operationstechniken früher schon gehabt, wo man so Target Muscle Innervation hatte. Das heißt, man hat dann also die Nerven vernäht, zum Beispiel auf den Brustmuskel, der dann bei hohem Schulter-Ex ja de facto nichts mehr zu tun hatte und hat eben hier die angesteuert und konnte dann eine Prothese auf die Art und Weise steuern. Also auch bei den Patienten ist berichtet, dass sie insgesamt etwas weniger Phantomschmerz haben. Aber da ist wirklich ein weites Feld und gibt es noch eine ganze Menge von Optionen, Möglichkeiten, denke ich. Da ist Gott sei Dank für die Patienten das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja, verdammt spannend. Also ich muss sagen, ich habe einige neue Perspektiven so mitgenommen auf den Phantomschmerz. Finde auch genau das, was du gesagt hast, Noak, am Anfang, dass wir da nochmal über Schmerzmechanismen auch nochmal so ein bisschen gesprochen haben, war, glaube ich, auch ganz gut, das Thema nochmal so abzudecken. Also vielen Dank dir für deine Zeit und deine Antworten. Und ansonsten danken wir auch euch als ZuschauerInnen, ZuhörerInnen, dass ihr wieder bis zum Ende dabei geblieben seid und verabschieden uns dann und sagen dann Tschüss bis zur nächsten Folge.
Danke dir.
Tschüss.